Tunesien befand sich auf jeden Fall in diesen Jahren nach der Revolution in einer existenziellen Krise. Es gab eine erste freie Wahl 2011, aus der die islamistische Partei Ennahda als Sieger hervorgegangen ist und die Regierung gestellt hat. Aber die Islamisten waren völlig ungeübt in der Regierungsführung, hatten Jahrzehnte im Gefängnis gesessen oder im Exil im Ausland gelebt und konnten nicht umgehen mit Salafisten, gewaltbereiten Salafisten, die dieses Machtvakuum, was da entstanden war, versucht haben auszunutzen. Und da war zu dem Zeitpunkt 2012, 2013 eigentlich völlig offen, in welche Richtung dieses Land geht. Ob es in Richtung Bürgerkrieg geht, wie das Nachbarland Libyen, oder ob es tatsächlich auf den mühsamen Weg der Demokratie gelangt.
Es gab immer mal wieder gewalttätige Ausschreitungen in Tunesien. Haben Sie auch Situationen erlebt, in denen die Krise als Journalistin für Sie spürbar wurde?
Im Jahr 2013 sind zwei linke Oppositionspolitiker auf offener Straße ermordet worden. Die Morde sind auch bis heute nicht aufgeklärt. Das hat zu großen Protesten in der Bevölkerung geführt. Es gab Demonstrationen, es gab Sit-ins. Die Arbeit der verfassungsgebenden Versammlung wurde blockiert. Die verfassungsgebende Versammlung musste suspendiert werden vom Parlamentspräsidenten. Das war eine Situation auch mit völlig offenem Ausgang. 2013 war ich bei der Beerdigung von dem linken Oppositionspolitiker Chokri Belaid, zu dem 100.000 gekommen waren auf den Hauptfriedhof. Und es war eine Stimmung, die sehr aufgeladen war, wo nicht klar war, ob es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen auch mit der Polizei oder mit den Sicherheitskräften kommt, weil einfach auch die Wut der Menschen, der Bürger, der Opposition gegen die islamistische Regierung sehr, sehr groß war. Und das war eine Situation während dieser Beerdigung, über die ich berichtet habe, die sehr offen war und unangenehm war eigentlich.
Aber sonst haben Sie nicht das Gefühl gehabt, dass Sie da jetzt mit Angst auch unterwegs sind?
Ich habe über die Themen geschrieben, die das Land beschäftigt haben. Und das war und ist immer noch leider das große Thema Korruption und die Verflechtung von Wirtschaft und Politik. Und da gab es schon die ein oder andere Berichterstattung über wichtige Berichte von der Weltbank zu Korruption und zur Verflechtung unter Ben Ali von wirtschaftlichen und politischen Interessen, bei denen ich dachte, das sind jetzt einfach Themen, die auch noch sensibel sind für heute aktive Politiker. Der Sohn von Präsident Essebsi tritt immer wieder auch in wirtschaftlichen Kontexten auf, in denen es um Korruption geht. Und es ist ein Thema, bei dem auch viele tunesische Journalisten Sorge haben, auch Angst haben. Ein Kollege von mir beispielsweise, der über das Thema schreibt, schreibt unter drei verschiedenen Pseudonymen, weil er sagt, das ist nicht unheikel, über das Thema Korruption im Moment in Tunesien zu berichten, objektiv.
Welche Ereignisse haben Sie geprägt am meisten in dieser Zeit?
Besonders beeindruckt hat mich die Verabschiedung der Verfassung im Januar 2014. Dem gingen monatelange Diskussionen voraus, Demonstrationen. Das Land, die Abgeordneten, die Bürgergesellschaft hat gerungen um wirklich Grundfeste, Grundfragen der Gesellschaft. Welches Verhältnis von Religion und Staat wollen wir? Welche Rolle spielt die Religion? Gelingt es wirklich, die Gewissensfreiheit in der Verfassung zu verankern? Es war offen, ob es eine demokratische Verfassung dabei rauskommt. Und im Januar ist dann wirklich unmittelbar vor Ablauf eines Ultimatums, 10 Minuten vor Mitternacht mit einer überwältigenden Mehrheit, diese Verfassung, die sehr modern ist, die modernste in der Region eigentlich, verabschiedet worden. Und über Parteigrenzen und Erzfeinde, politische Erzfeinde hinweg, lagen sich die Abgeordneten in den Armen. Die Verfassung wurde Artikel für Artikel verlesen. Und ich war stundenlang im Parlament mit den Kollegen, um das mitzuverfolgen. Und das war schon dann um Mitternacht und in dieser Nacht wirklich ein Freudestaubel und eine große Euphorie in Tunesien, dass es, oder in Tunis auf jeden Fall, dass es endlich diese moderne Verfassung gibt.
Gibt es auch etwas, was Sie unangenehm in Erinnerung haben?
Ja, es gibt Situationen für das Land, die sehr, sehr schwierig waren. Und dazu gehört sicherlich der grausame Terroranschlag auf die Badegäste an einem Hotel in Susa am Strand im Juni 2015, bei dem über 30 vor allen Dingen ausländische Touristen zu Tode gekommen sind, erschossen wurden. Und ich war entsetzt darüber, dass es den Sicherheitskräften überhaupt nicht gelingt, eigentlich diese Gäste, auch die Opfer, die Angehörigen der Opfer wirksam zu schützen, auch vor Journalisten, sondern dass eigentlich keine vernünftige Krisenkommunikation es gab. Das Innenministerium hat nicht informiert und das war ein Moment auch dann, in dem ich in dem Hotel dann gearbeitet habe und da recherchiert habe, der wirklich sehr bedrückend war angesichts dieser erschütternden Gewalt und der der Grausamkeit eigentlich dieses Anschlags.
Haben Sie sonst selbst Behinderungen durch die Polizei erlebt, wenn Sie recherchiert haben oder so unterwegs waren und berichtet haben?
Man muss sagen, dass tunesische Journalisten immer wieder auch bis heute leiden unter Behinderungen durch die Polizei, dass die Polizei teils zu alten Methoden zurückfällt, auch zu Gewalt auf Polizeistationen, dass das bisher immer straffrei ausgegangen ist, dass im Namen der nationalen Sicherheit die Freiheit auch eingeschränkt wird, dass viele tunesische Kollegen fürchten, dass dieses kostbare Gut der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit gerade jetzt auch wieder sehr bedroht ist. Ich als ausländische Journalistin habe weitestgehend unbehindert arbeiten können. Es gab eine Situation im Dezember letzten Jahres, unmittelbar nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin, wo ich die Familie von Anis Amri besucht habe in Nuez Latir in der Nähe von Kairouan, und dort die Polizei in Zivil mir den Zugang zu der Straße, wo die Familie wohnt, verhindern wollte, unter fadenscheinigen Gründen irgendwelche neuen Bescheinigungen, Genehmigungen wollte, die es in den Jahren vorher nie gab und die auch eigentlich nicht gerechtfertigt waren, und nicht wollte, dass ich dort recherchiere und ich dann doch einige Mühe hatte und dann doch mit der Familie sprechen konnte, aber dann eben von der Polizei auch aus diesem Ort wieder rausbegleitet wurde und eigentlich nicht recherchieren könnte, wie eigentlich das Umfeld von Anis Amri dort vor Ort aussieht.
Wie würden Sie Tunesien jetzt sehen? Wie unabhängig und frei können die tunesischen Journalisten jetzt berichten? Weil Sie haben eben schon darauf hingewiesen, teilweise veröffentlichen die unter unterschiedlichen Pseudonymen. Wie ist die Situation für die Kollegen jetzt?
Also Reporter ohne Grenzen hat ja Tunesien in seinem letzten Bericht auf Platz 97 von 180 gesetzt beim Thema Pressefreiheit. Und man muss sagen, dass es die Pressefreiheit in der Verfassung gibt, auf dem Papier gibt, aber in Realität es keine große Übung damit gibt und es auch die Gefahr gibt, dass die Politik ein Interesse hat, bestimmte Themen auch im Bereich Vergangenheitsbewältigung, im Bereich Verflechtung, Wirtschaft, Politik, Korruption einfach nicht aufzudecken und nicht objektiv Berichterstattung darüber zuzulassen. Insofern, da ist es zu Recht so, dass tunesische Journalisten besorgt sind darüber und auch Alarm schlagen und sagen, wir müssen dieses kostbare Gut schützen. Die Medien sind frei auf dem Papier, sie sind nicht unabhängig, würde ich sagen. Es gibt auch Verflechtungen von Medien mit wirtschaftlichen Interessen. Es gibt Besitzer von privaten Fernsehsendern, die selbst politisch aktiv sind, die versuchen, die Arbeit von NGOs im Bereich Transparenz, Antikorruption, Bekämpfung zu behindern. Und das sind Elemente, die zeigen, dass die Pressefreiheit in Tunesien ein kostbares Gut ist, was noch nicht ganz gewonnen ist, sondern was immer wieder neu geschützt werden muss.